Gut, also was ich als erstes noch erklären möchte, dafür können wir gleich die erste Folie, also ich sehe noch nichts, muss ich draufdrücken oder geht's? Ah, genau. Also, ich habe euch gesagt, ihr braucht eure Handys und die braucht ihr jetzt. Für die Predigt braucht ihr die. Also, wenn ihr wollt. Ihr müsst aber vor allem Internet haben, sonst geht's nicht. Und zwar macht ihr Folgendes: Ihr gebt in eurem Browser diese Seite ein. Ihr könnt es auch, wenn ihr so eine Chapter-Code-Erkennung habt, einfach abfotografieren mit dem QR-Code. Und dann kommt ihr direkt zu dieser, also zu einer Seite. Und auf dieser Seite könnt ihr eure Fragen stellen, die euch einfallen. Also wenn euch irgendwas einfällt und ihr irgendwas nicht versteht, dann könnt ihr das, könnt ihr sozusagen die schreiben und dann auf dieser Seite schicken. Und dann kann ich nachher, wir haben nachher einen kurzen Teil, wo ich versuche, ein paar von den Fragen zu beantworten. Mal schauen, wie viel wir schaffen. Und den Rest, den beantworten wir dann auf der Website. Also da könnt ihr es dann nachlesen. Okay? Habt ihr es soweit verstanden? Genau. Ja, ihr dürft jetzt ruhig erstmal gerne mit dem Handy beschäftigt sein. Solange die einen mit dem Handy beschäftigt sind, habe ich was für die anderen dabei, die nicht mit dem Handy beschäftigt sind. Ich kann sich das kurz anschauen und drüber lachen. Das hat überhaupt nichts mit der Predigt zu tun. Okay. Gut. Also, lasst am besten die Seite offen, weil der Code wird nachher nicht nochmal angezeigt. Wir können dann, wenn dann, also wenn euch dann noch was einfällt und ihr Fragen habt und ihr jetzt kein Handy habt, dürft ihr es dann auch laut machen oder nachher einfach direkt jemand fragen. Okay, das Thema ist, wo Hass auf Liebe trifft. Das hatten wir ja schon. Das haben wir vorher schon erklärt. Und das Thema ist, es ist nicht ganz einfach. Und mein Ziel ist, dass wir es verstehen und also dass wir ein bisschen besser verstehen können, was unser Leben ausmacht. Genau. Also die Anfangsfrage ist, wo treffen denn Hass und Liebe aufeinander? Hat jemand eine Idee von euch? Traut sich keiner? Das würde auch nichts machen, ich würde sie auch beantworten, aber weiß es jemand oder hat jemand eine Idee? Auf der Erde, okay. In der Familie auch, ja. Sonst noch irgendwas? In der Schule, ja. Gelegentlich, ja. Okay, ich habe das interessant eigentlich, dass ihr das sagt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich will euch erklären, oder meine Antwort wäre gewesen, dass am Kreuz Hass und Liebe aufeinandertreffen. Und ich will euch ein bisschen erklären, warum das so ist. Oder warum die sich am Kreuz treffen. Die Frage ist wahrscheinlich auch nicht so leicht zu beantworten, oder? Und dann ist natürlich auch noch ganz wichtig, dass das ein Thema ist, das für jeden wichtig ist. Egal, ob ihr sagt, ich bin Christ oder ob ihr sagt, ich bin kein Christ, ich will damit gar nichts zu tun haben. Es ist für jeden wichtig. Und ich hoffe mal, dass ihr das versteht. Und ich hoffe für diejenigen, die sagen, sie sind Christen, dass sie verstehen, was das Kreuz eben mit ihrem Leben zu tun hat. Und dass ihnen das ermöglicht, ihr Leben als Christ authentischer zu leben. Und diejenigen, die sagen, ich habe davon noch nie was gehört oder keine Ahnung, vielleicht schon davon gehört, aber was soll ich damit anfangen? Ich hoffe, dass denen auch einiges klar wird. Okay, dann will ich hier gleich mal zwei Aussagen in den Raum stellen. Und zwar, Gott hasst den Sünder. Nee, falsch. Gott hasst die Sünde. So. Gott hasst die Sünde und liebt den Sünder. So rum. Okay? Und die zweite Aussage ist, auf Sünde reagiert Gott mit Zorn und auf den Sünder auch. Wie passt das zusammen? Die erste Aussage, Gott hasst die Sünde und liebt den Sünder, die kann man leicht falsch verstehen. Man könnte meinen, der Mensch, der sündigt, der ist ja gar nicht so schlecht. Also es ist nur so ein, keine Ahnung, da kann man drüber hinwegsehen. Aber die Bibel sagt uns dazu was anderes. Und zwar dieses Thema. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das tue ich. Wenn aber das, was ich tue, ich gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich elender Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tode verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem Zustand befreien? Versteht ihr, was das heißt? Versteht ihr, was die Person, die das geschrieben hat, damit sagen will? Es wird hier über meinen Zustand geredet. Es wird hier nicht einfach nur irgendwas, da ist nicht jemand schlecht drauf und erzählt es deswegen, sondern es wird gesagt, was ist mein Zustand? Wie sehe ich tatsächlich aus? Und dazu habe ich euch ein Bild mitgebracht. Und zwar das hier. Erkennt jemand, was da los ist? Die schlafen, genau. Nicht wirklich. Wenn man den Bauer fragt, dann weiß man, dass Kühe sich auf der Weide eigentlich zumindest nicht alle gleichzeitig hinlegen. Und wenn sie liegen, dann liegen sie nicht auf der Seite zum Schlafen, sondern dann sitzen die sozusagen auf allen Vieren. Die sind tot, genau. Was ist das Problem von denen? Haben wir gerade beantwortet. Haben die zu wenig Spaß? Haben die zu wenig Gemeinschaft? Liegt es daran, dass sie zu wenig Sport machen? Oder dass sie unbeliebt sind? Wohl eher nicht. Ich meine, wenn man tot ist, dann ist das alles kein Thema mehr. Der Vers, den wir uns vorher angeschaut haben, der sagt genau das Gleiche. Das ist unser Zustand. Das ist unser Problem. Das ist der Punkt, an dem wir jetzt stehen. In dem Vers heißt es, dass er nicht das tut, was er gern tun möchte, also das Gute, das er tun will, das kann er nicht tun, sondern er tut das Böse. Und das tut aber nicht er, sondern es tut die Sünde, die in ihm drin wohnt. Also er ist praktisch ferngesteuert. Er kann gar nicht daraus. Ich sag's mal so, ein bisschen makaber, so wie die Sünde jeden von uns besitzt, so besitzen die Maden diese Kühe. Die Kühe können nicht mehr sich selbst. Die können jetzt dem, was halt dann kommt, auf dem Weg der Verwesung. So, jetzt ist die Frage, trifft es auf uns alle zu? Vielleicht ich ja nicht, weil ich hier vorne stehen darf. Aber in der Bibel lesen wir, dass jeder Mensch Sünder ist und dass wir nichts haben, was wir Gott bringen können. Und wenn die Bibel sagt, jeder Mensch, dann meint sie auch jeder Mensch, dann können wir alle dazu, auch ich. Und wir bekommen sogar noch eine Warnung. Oh, das war zu schnell. Wir bekommen sogar noch eine Warnung, dass wir das nicht einfach abstreiten sollen. Wir bekommen gesagt in Römer 2, Vers 5, wenn ich euch das kurz vorlesen darf. Doch du bist verhärtet, dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. So sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zornes über dich hereinbricht. An dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Das ist ziemlich heftig. Und damit ist auch die Aussage, die ich vorher gemacht habe, wo ich gesagt habe, Gott reagiert auf Sünde mit Zorn und auf den Sünder auch. Damit ist es belegt. Das heißt, Gott ist zornig über uns und weil wir das nicht anerkennen wollen oder wenn wir das abstreiten, dann laden wir damit nur noch mehr Zorn von Gott auf uns. Ich möchte euch dazu, habe ich dazu ein bisschen was mitgebracht. Und zwar, ihr seht hier, dass diese Styroporwand, das ist meine, da war meine Duschwand eingepackt, dass die zwei Seiten hat. Die eine Seite, die ist weiß und die andere Seite ist schwarz. Und hier in der Mitte, da ist es so ein bisschen verwischt, irgendwie so ein bisschen unsauber. Und die weiße Seite, die steht für das, was gut ist, für das Gute. Und die schwarze natürlich dann fürs Gegenteil. Schwarz und weiß, gut und schlecht, gut und böse. Wir haben in der Bibel, sagt, oder die Bibel, wenn die von dem Guten redet sozusagen, dann heißt es nicht, da hat sich jemand gut verhalten, sondern dann heißt es, jemand hat sich zum Beispiel gottesfürchtig oder fromm oder gerecht verhalten. Das sind die Worte, die die Bibel dafür verwendet. Das merken wir uns auf der weißen Seite, okay? Und auf der schwarzen Seite, das, was wir schlecht als schlecht bezeichnen, das wird in der Bibel als gottlos oder als böse oder eben als sündig bezeichnet. Okay? Also wenn ich die Worte Sünde, böse, keine Ahnung was verwende, dann ist es die schwarze Seite und die guten Adjektive kommen auf die weiße Seite. Jetzt ist die Frage, wenn wir uns den Vers von vorher nochmal anschauen, also den ich hier hingemacht habe, dann ist die Frage, wo ordnet uns die Bibel ein? Das ist ziemlich traurig, weil die Bibel ordnet uns alle auf der schwarzen Seite ein. Und das gilt für alle. Wir haben vorher gesagt, das gilt für uns alle. Das heißt, wir sind alle, keiner von uns braucht sagen, ich bin besonders fromm und keiner braucht den anderen aufziehen, du bist besonders fromm, weil das ist keiner von uns offensichtlich. Sondern wir werden alle auf die schwarze Seite gehängt. Okay. Wenn ich das jetzt hier hinhänge, dann frage ich euch, ist das hier die schwarze Seite? Natürlich, klar, blöde Frage. Ist das hier die schwarze Seite? Nein, offensichtlich nicht. Wenn ich euch jetzt aber hier hängen würde, also das hier bist du, wenn ich euch jetzt hier hinpinnen würde, wäre das dann schon die schwarze Seite oder die weiße Seite? Sicher nicht. Also es ist ein bisschen verschmiert auf jeden Fall. Und was ist hier unten? Ist es mehr weiß oder ist es mehr schwarz? Also ihr seht, es gibt so ein, wenn wir gut und böse definieren wollen, auch im Leben, dann merken wir oft so, ja, also wenn es jetzt ich gemacht habe, dann ist es gut. Aber wenn es jetzt der da drüben macht, den ich sowieso nicht mag, dann ist es irgendwie schlecht. Obwohl es genau das Gleiche ist. Aber das eine ist dann gut und das andere ist schlecht. Und da bekommen wir in der Bibel eine Hilfe. Und zwar, hier sind nochmal die toten Kühe, das sind wir, das ist, ja. Genau. Und dann lesen wir das hier. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, Römer 3, Vers 20. Und, okay, wer sagt, er ist ohne Sünde, belügt sich nur selbst. Okay. Und jetzt will ich euch den Vers ein bisschen erklären. Und zwar, wir haben gesagt, hier ist so dieser Übergangsbereich und wir wissen nicht so genau, wo können wir eigentlich hin. Woher wissen wir, was ist gut und was ist schlecht? Weil wenn wir das beim anderen anschauen und fragen, macht der das richtig oder macht das nicht richtig, dann hängt es oft davon ab, wie wir gerade drauf sind, ob wir die Person mögen oder nicht. Und deswegen hat uns die Bibel dazu eine Hilfestellung gegeben, beziehungsweise Gott selber hat uns eine Hilfestellung gegeben. Und die heißt Gesetz. Und dieses Gesetz, jetzt will ich nicht abreißen hier, dieses Gesetz, das heißt, bringt uns oder lässt uns erkennen, was Sünde ist. Und das kann man so verdeutlichen. Diese rote Linie steht fürs Gesetz. Und das Gesetz hat eine Aufgabe, eine einzige. Und zwar hat es die Aufgabe, diesen Bereich, in dem wir nicht genau wissen, wo wir sind, abzudecken. Und damit gibt es nur noch Schwarz und Weiß. Und plötzlich ist es vollkommen egal, ob ich das jetzt hier hinpinne, hier, so ganz hart an die Grenze. Oder hier, es ist immer im schwarzen Bereich. Ist alles ein bisschen wackelig. Okay. Das Gesetz ist jetzt nicht unser BGB oder HGB oder was es da so alles gibt. Also so die deutsche Gesetzgebung oder was weiß ich, egal welches Land. Sondern damit ist Gottes Wort gemeint. Das, was uns in der Bibel sagt. Das ist unser Gesetz und daran können wir, wenn wir uns damit auseinandersetzen und das benutzen wie einen Spiegel sozusagen und schauen, was steht denn da über die Leute und was sagt Gott dazu, was die Leute machen. Und ich schaue mir dann an, mache ich eigentlich nicht genau das Gleiche. Das heißt halt vielleicht heutzutage ein bisschen anders, aber es ist nicht eigentlich genau das Gleiche. Es steckt nicht dahinter auch Eifersucht oder Neid oder Arroganz. Dann wird uns klar, dass wir auf die schwarze Seite gehören, dass wir es genau das Gleiche machen. Und das Problem ist eben, und deswegen hängt da der zweite Vers, oder deswegen habe ich den zweiten Vers noch dazu getan, dass wir oft es nicht wissen wollen. Wir wollen oft nicht wissen, wo wir tatsächlich stehen, wie wir uns tatsächlich verhalten und wo wir unser Verhalten vielleicht einordnen müssen. Das ist uns oft egal. Oft denken wir so, ich will einfach Recht haben. Meine Eltern erlauben mir nicht, dass ich heute länger aufbleibe, meine älteren Geschwister dürfen länger aufbleiben und deswegen bin ich jetzt sauer. Und wenn wir uns das aber eigentlich anschauen, dann ist dieser Zorn Sünde. Und wenn wir einmal über diese Grenze hier vom Gesetz uns gesagt wurde, okay, du hast dich falsch verhalten, dann werden wir auf diese Seite hier eingeordnet. Und da bleiben wir, da kommen wir nicht mehr zurück. Das ist ein One-Way-Ticket sozusagen. Ich habe dazu ein Beispiel. Und zwar ist die Frage an euch, wer macht denn von euch einen Führerschein? Hat den schon irgendjemand? Von den Jüngeren meine ich jetzt. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Oder vielleicht fällt mir ein anderes Beispiel ein. Nee, fällt mir nicht ein. Okay, egal. Wenn ich zu schnell mit dem Auto fahre, oder mit dem Fahrrad, das geht auch. In der Fußgängerzone muss man eigentlich Schrittgeschwindigkeit fahren. Wenn euch der Polizist erwischt, wie oft müsst ihr erwischt werden, dass ihr bestraft werdet? Ja? Einmal. Es ist vollkommen egal, wie oft ich vorher gut gefahren bin. Oder vielleicht sogar langsamer, als ich eigentlich müsste. Es reicht einmal und dann bin ich auf der schwarzen Seite. Und das war's. Da bin ich hingehängt. Ich komme da nicht mehr weg. Wir sind ja praktisch tot, also wir können eh nichts machen. Genau. Das ist eigentlich die erste Konsequenz. Dieses Gesetz, diese rote Linie, stellt für uns eine unüberwindliche Barriere dar, wie eine unendlich hohe Mauer, über die wir nicht drüber kommen. Und diese Barriere trennt uns von Gott. Weil Gott ist nicht sündig, sondern Gott, das wird dann genannt heilig. Weil bei Gott nichts Schlechtes ist, deswegen ist er heilig. Und deswegen können wir auch nicht auf seine Seite rüberkommen, weil wir tatsächlich schon schlecht sind. Ich meine, wir machen auch manche gute Sachen, aber wie gesagt, es ist vollkommen egal, wie oft ich vielleicht sogar zu langsam gefahren bin oder jemand über die Straße habe lassen, der gar nicht musste. Wenn ich einmal mich falsch verhalte, dann bekomme ich meine Strafe sozusagen. Hier kommt es nochmal sozusagen als Hard Fact, also als Beweis. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt. Das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, wir alle. Damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Das heißt nichts anderes als einmal drüber und vorbei. Und dafür ist das Gesetz da. Es ist dafür da, dass wir kommen nie an Gott ran. Wir haben keine Chance. Es gibt für uns keine Möglichkeit, aus eigener Kraft die Seite zu wechseln. Und jetzt kommt das Traurige. Selbst wenn wir perfekt wären, dann wären wir immer noch, selbst wenn wir perfekt wären, dann würden wir trotzdem auf der schwarzen Seite hängen. weil wir ja praktisch an die Sünde versklavt sind. Das habe ich ja vorher ganz am Anfang, wenn ich euch erinnern könnt, vorgelesen, dass wir versklavt sind, dass die sozusagen in uns wohnt. Wir gehören praktisch der Sünde. So wie die Kühe dem Tod gehören. Die gehören jetzt den Maden, die können nicht mehr sich selbst, die können nicht mehr überlegen, ob sie eine Party feiern oder was weiß ich, was wir wollen. Und das bedeutet für uns Folgendes. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Und zwar heißt es, dass das für uns gilt. Das ist das, was uns ausmacht. Identität heißt das, was mich ausmacht. Meine Identität ist, du bist ein Sünder und du kannst nicht anders, weil du manchmal sündigst. Wir hängen auf der schwarzen Seite. So wie mein Freund in der Grube drin gesessen ist, könnt ihr euch erinnern, der war natürlich voll mit Scheiße. Und er konnte nicht anders als stinken, weil er war einfach in Gestank drin. Er konnte nicht anders. Es ging gar nicht. Deine Identität wird bestimmt von dem, was du getan hast. Das heißt, es kommt darauf an, wie gut du manche Sachen machst, wie gut du bei deinen Freunden beliebt bist oder was auch immer. Deine Identität wird bestimmt von dem, was die Leute über dich sagen. Das heißt, die Leute sagen dir, ob du ausreichst oder nicht. Vorher in dem Video haben wir gesehen, dass die Leute versucht haben, das Mädchen sozusagen erstmal mit irgendwas beschäftigt haben. Der erste war, glaube ich, eine Romanze und hat ihren Mantel weggenommen. Dieser Mantel oder die Jacke, die sie anhatte, steht für ihre Identität. Und so ist sie halt immer mehr, hat sie immer mehr mit den Leuten zu tun gehabt und war am Ende darauf angewiesen, dass diese Leute mit ihr was zu tun haben wollen. Ihr habt dann gesehen, dass die sich weggedreht haben. Die konnten ihr nicht das geben, was sie wollten. Die haben sich weggedreht. Die wollten gar nichts mehr mit ihr zu tun haben. Die haben sie ausgenutzt und liegen lassen. Und davon sind wir abhängig. Das ist unser Zustand. Wir sind davon abhängig, dass was die Leute über uns sagen. Und mein Verhalten oder dein Verhalten sagt dir, was du über dich selber glauben musst. Das heißt, wenn du Angst hast, dann sagt dir dein Verhalten, du musst von dir selber glauben, dass du ängstlich bist. Wenn du keine Freunde hast, dann musst du von dir selber glauben, du kannst einfach keine Freunde haben. Jetzt geht es beim Gesetz zumindest so, in Deutschland zum Beispiel läuft es so, es gibt das Gesetz und es macht einer was falsch, aber solange niemand den anklagt, solange niemand sagt, hey, der hat was Falsches gemacht, solange fragt eigentlich niemand nach. Und daher kommt das Sprichwort, wo kein Kläger, da kein Richter. Das heißt, wenn niemand sagt, der Johannes ist heute Morgen zu schnell gefahren, kann gar nicht sein, da war ich noch im Bett, aber egal. Der Johannes ist zu schnell gefahren, wenn das niemand mitkriegt, dann interessiert es niemand, dann kriege ich keine Strafe dafür. Und das Problem ist aber, dass uns die Bibel sagt, dass es anders ist. Es ist nicht so, dass wir vielleicht mit manchen Sünden durchkommen, weil die gerade niemand sieht, weil wir die gut versteckt haben, sondern es ist eigentlich so, dass es jemand gibt, der ganz genau drauf schaut, was wir falsch machen. Und es ist nicht Gott, der drauf schaut. Es wird oft das Bild verbreitet, dass man sagt, Gott ist derjenige, der nur darauf wartet, dass du irgendwas falsch machst und dann schmeißt er dich auf die schwarze Seite. Daran hat Gott überhaupt kein Interesse. Derjenige, der uns auf die schwarze Seite bringt, der ist der Teufel. Teufel, der hat verschiedene Namen. Der hat zum Beispiel auch den Namen Satan. Und Satan heißt eigentlich der Ankläger. Das ist derjenige, der uns ständig, ihr wisst es, dass man oft sagt, der Teufel ist derjenige, der uns versucht, zur Sünde zu überreden, der uns irgendwas schmackhaft macht, was wir nicht tun sollen, und dann machen wir es, so wie Adam und Eva am Anfang in der Bibel. Und das Tückische ist aber, dass er derjenige ist, der Tag und Nacht vor Gott steht und sagt, hier, den habe ich gesehen, und der hat dessen das gemacht. Und du sagst doch Gott, du sagst doch, du bist gerecht. Und deswegen musst du ihn jetzt auf die Seite schmeißen. Deswegen musst du ihn von dir weghalten. Sie hat das und das falsch gemacht. Und deswegen musst du sie auch auf die Seite schmeißen. So wie alle anderen. Und er wartet nur darauf, dass er einmal was falsch macht und dann steht er sofort bei Gott und sagt, du Gott sagst doch, du willst gerecht sein. Dazu muss man sagen, dass, und es wird manchmal so hingestellt, dass die Hölle, und das ist dieses Getrenntsein von Gott, das ist das, was der schwarzen Seite am Ende blüht, dass das so hingestellt wird, so, ja, Mai, ganz ehrlich, also im Himmel, da muss man auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen. Und da auf der schwarzen Seite, da geht's ab. Da ist Party. Für immer. Bitte? Ja, das ist ziemlich erschmarrn. Weil, wenn wir nämlich in der Bibel schauen, dann wird in der Bibel beschrieben, dass der Teufel und die Dämonen selber Angst haben vor der Hölle. Es gibt eine Geschichte, da ist ein Mann, der ist besessen von Dämonen und Jesus kommt und der Mann sieht Jesus und dann sagt Jesus zu den Dämonen, sie sollen abhauen, sie sollen den Mann in Ruhe lassen und die Dämonen sagen, bitte, 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 lass uns in die Schweineherde da drüben reinfahren, lass uns die Schweine besitzen, damit wir nicht in die Hölle müssen, weil davor haben sie Angst. Dieser Ort ist nicht der Ort, wo der Teufel zu Hause ist. Das ist der Ort, vor dem der Teufel selbst Angst hat. Und es wird oft falsch dargestellt und dann wird alles ins Lächerliche gezogen, aber es ist nicht wahr. Also wir wissen, dass wir angeklagt werden und für schuldig befunden werden müssen, weil Gott gerecht ist. Es hat nichts damit zu tun, dass er böse auf uns ist, aber er hat dieses Gesetz gemacht und er muss sich dran halten. Wir haben verstanden, dass unsere Situation ausweglos ist. Und wir haben gesehen, dass die Konsequenz ist, dass wir für immer an einen Ort verbannt werden, vor dem selbst der Teufel und seine Gefolgsleute sozusagen Angst haben. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Irgendwie ist es ein bisschen traurig. Und eigentlich können wir gar nichts machen. Wir haben nichts vorzuweisen, wir haben nichts in der Hand. Aber zum Glück hat Gott was für uns getan. Er hat uns einen Ausweg geschenkt und dieser Ausweg heißt Weihnachten. Ich meine jetzt nicht die Geschenke. An Weihnachten feiern wir jedes Jahr wieder feiern wir oder erinnern uns dran, dass Jesus geboren wird. Und weil wir uns so freuen, deswegen schenken wir uns alle untereinander was. Jesus ist Gott, der Mensch wird, damit wir ihn kennenlernen können. Und das Schöne daran ist, das heißt, wenn du der einzigste Mensch auf der Welt wärst, dann wäre Jesus auch für dich gekommen. Durch Jesus wird Gott für uns Menschen begreifbar und verständlich. Wir können ihn beobachten, wir können sehen, wie er sich verhalten hat. Das ist ja alles aufgeschrieben worden. Wir können es nachlesen und uns reinversetzen. Und deswegen habe ich hier den Vers für euch dabei. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und damit erklärt sich jetzt ein Stück weit unser Thema auch. Hier seht ihr, wie sehr Gott euch lieb hat. Er weint jedes Mal, wenn er merkt, er muss euch verurteilen. Er liebt euch, aber er hasst die Sünde und er ist zornig, dass wir Sünder sind. Jetzt haben wir ein Problem. Also wir haben auf der einen Seite gesagt, Gott will uns nicht verurteilen, auf der anderen Seite haben wir gesagt, der Teufel klagt uns an und Gott will gerecht sein. Und deswegen muss uns Gott verurteilen. Das habe ich vorher schon gesagt, er muss uns auf die schwarze Seite schieben. Er will das gar nicht, aber er muss. Und dann gibt uns Gott aber eine Möglichkeit, dass wir eine Art Gutschein annehmen. Und zwar heißt dieser Gutschein folgendermaßen: Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Da steckt drin, dass Gott eigentlich einen anderen Plan für uns hatte. Aber sie werden gerecht, sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ohne Verdienst heißt, Moment, ohne dass ich irgendwas dafür tun kann oder irgendwas dazu geleistet habe. Egal wie gut oder wie schlecht du bist, passiert Folgendes. Jesus kommt auf die Erde und lebt bei uns. Er wird aber nie schuldig. Er ist auch nicht von Anfang an, so wie wir, wenn wir geboren werden, an die Sünde verkauft, weil er Gottes Sohn ist. Er übertritt nie das Gesetz, das jeden von uns verurteilt. Und deswegen passiert Folgendes, passiert eben das, was ich hier dargestellt habe mit dem Kreuz. Einige Leute damals, die ihn kennenlernen, die verstehen, wer er ist und die lieben ihn. Und dann gibt es andere, und das waren die damaligen sogenannten Kirchenoberhäupter, zumindest ein paar davon, die haben sich maßlos geärgert und haben gesagt, was fällt ihm eigentlich ein? Die hassen ihn. Und die schaffen es sogar, ihn ans Kreuz zu schlagen. Und das ist das, was wir an Karfreitag trauern. Feiern kann man es ja nicht nennen. An Karfreitag stirbt Jesus am Kreuz, ohne dass er dafür was könnte. Er hat nie was falsch gemacht. Und deswegen ist es eigentlich ziemlich verrückt, dass er am Kreuz landet. Was passiert am Kreuz? Am Kreuz, ich habe vorher gesagt, Gott ist zornig. Am Kreuz entlädt sich Gottes Zorn, der sich aufgestaut hat. So wie wir es vorher gelesen haben in dem Vers, weil wir uns so unbelehrbar sind, deswegen wird der Zorn bei Gott immer größer. Wir stauen ihn sozusagen an. Und weil Jesus, sein Sohn, am Kreuz stirbt für unsere Schuld, deswegen entlädt sich sein Zorn auf dieses Kreuz. Das ist das, was das Kreuz für uns bedeutet. Das Kreuz ist der Punkt, an dem Gottes Zorn gleichzeitig seine Liebe trifft. Jesus hätte das nicht machen müssen. Er hat es gemacht, weil er will, dass wir die Möglichkeit haben, auf die weiße Seite zu kommen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Überlegt euch einfach, ihr habt ein Bankkonto. Auf dem Bankkonto ist nicht nur nichts drauf, sondern ihr seid auch noch im Minus. Ihr seid so weit im Minus, dass ihr es nie bezahlen könnt. Und die Bank ist nur gerecht, wenn sie sagt, hey, sorry, aber unsere Regel hat, du hast unterschrieben dafür, dass du es irgendwann zurückzahlst. Und deswegen will ich, dass du es jetzt zurückzahlst. Und ihr könnt es aber nicht zurückzahlen. Ihr könnt schuften, was ihr wollt. Das ist so viel Geld, das verdient ihr in eurem Leben nicht. Und dann kommt aber Jesus und sagt, hey, mein Bankkonto ist so voll, dass ich die ganze Bank kaufen könnte, wenn ich das wollte. Und ich schenke dir das Geld, wenn du es willst. Du hast nichts dafür getan. Du bist vielleicht sogar spielsüchtig und haust es sogar noch raus. Aber ich bezahle für dich deine Schuld. Und dadurch wird es uns möglich, dadurch, dass Gott gerecht ist und sich an sein eigenes Gesetz hält, uns oder die Sünde verurteilt, und Jesus aber für uns bezahlt und die Schuld trägt, deswegen kann er uns auf die andere Seite bringen. Aber er bringt uns nicht nur auf die andere Seite. Er schenkt uns ein neues Leben. Er schenkt uns praktisch die Möglichkeit, ein neuer Mensch zu werden. Wir haben vorher ganz am Anfang, haben wir auch gelesen, dass wir praktisch von der Sünde besetzt sind. So wie der Tod diese Kühe besetzt hat, die, egal was man macht, die konnten nicht leben. Die brauchen nicht nur eine neue Weide, die brauchen Leben. Genauso haben wir das Problem, dass wenn wir da auf der einen Seite hängen, dass wir nicht nur jemanden brauchen, der zahlt, sondern wir brauchen auch ein neues Leben. Und das ist das, was Jesus uns schenkt. Er schenkt uns praktisch eine neue Identität. Es zählt jetzt was anderes für uns. Und zwar das hier. Vorher hat für uns die linke Seite gezählt. Und jetzt zählt für uns die rechte Seite. Du bist ein Heiliger. Heilig heißt, du gehörst jetzt zu Gott. Von Gott für gerecht erklärt. Von Gott für gerecht erklärt heißt, Gott sagt, du bist gerecht, egal was du denkst oder irgendjemand anders sagt, der manchmal sündigt. Was heißt das? Das heißt, dass wir trotzdem die Möglichkeit haben, immer wieder auf diese Seite zu gehen. Die haben wir leider, die wird uns nie weggenommen. Aber jetzt soll ich kurz, nicht, dass ich was Falsches sage, sonst stehe ich nachher so da. Genau. Ja. Er gibt uns diese neue Identität. Und von dem Zeitpunkt an dürfen wir uns auch sicher sein, wohin wir gehen. Also ich war ein bisschen zu schnell. Die Zukunft von dieser Seite, die haben wir vorher erklärt. Das habe ich gesagt, das ist der Ort, an dem selbst der Teufel keinen Bock hat hinzugehen und Angst davor hat. Und die Seite, das ist der Himmel. Und der Himmel ist der Ort, an dem es kein Leid und keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Und wenn du jetzt feststellst, dass du eben zum Beispiel auf die schwarze Seite wieder kommst, weil du was Falsches gemacht hast, dann darfst du dir sicher sein, dass Jesus auch dafür gezahlt hat. Du musst keine Angst haben und sagen, oh Mann, ich hab wieder den gleichen Fehler gemacht. Und deswegen verzweifeln und sagen, so jetzt bin ich für immer verloren. Sondern Jesus hat auch dafür gezahlt. Es spielt keine Rolle, ob die Sünde vor oder nach deiner Bekehrung passiert ist. Ihr dürft dann in so einem Fall einfach wieder zu Jesus gehen und sagen, hey, es tut mir leid und ich bin so froh, dass du auch dafür für mich gestorben bist, dass du auch das bezahlt hast. Und dann darfst du dir sicher sein, dass er schon vergeben hat, weil Gott gerecht ist. Das ist ein Geschenk an dich. Du kannst es annehmen oder kannst es lassen. Aber du musst dich entscheiden. Ihr habt gesehen, es gibt keinen dritten Ort. Es gibt bloß links oder rechts, schwarz oder weiß. Manchmal ist das Leben so leicht. Wir können uns sicher sein, dass unsere Schuld vergeben ist, weil sie es bezahlt hat und weil Gott gerecht ist, deswegen wir die Schuld nie wieder rausholen. Wenn die Bank sagt, eure Schuld ist beglichen, dann ist die Bank gerecht, wenn sie das nie wieder rausholt, dass ihr mal eine Schuld hattet. Die ist weg, die existiert einfach nicht mehr. Als Jesus am Kreuz dann stirbt, schreit er, es ist vollbracht. Das sind so, ich weiß nicht, das kennt man irgendwie, das ist so, es geht einem irgendwie ein. Und die Frage ist aber, was? Warum sagt das Jesus? Ich hätte mir wahrscheinlich was anderes überlegt, wenn es meine letzten Worte wären. Und da sagt uns aber die Bibel, dass ohne den Tod von Jesus keine Vergebung möglich gewesen wäre. Und deswegen erklärt er, als er stirbt, und sagt, Leute, jetzt ist es vorbei. Das Gesetz hat seinen Dienst verloren. Es ist nicht mehr dafür zuständig oder verurteilt uns nicht mehr auf die schwarze Seite. Und deswegen können wir uns sicher sein, dass Gott keinen Zorn mehr gegen mich hat. Den Zorn, den ich mir vorher aufgehalst habe, der hat Jesus getroffen. Und deswegen bleibt für mich nur noch übrig Liebe und Gnade. Wie gesagt, ich kann nichts dafür tun, ich kann es höchstens nicht annehmen. Aber dann sage ich, ich will selber zahlen. Und was das heißt, das hatten wir vorher. Wir sehen, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat und uns mit Gott verbindet, wenn wir es wollen. Das Schöne ist, dass nach Karfreitag, da könnten wir eigentlich aufhören, Ostern kommt. Der Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist. Er ist dann auch nicht wieder gestorben, sondern in den Himmel aufgefahren und hat seinen Vertreter, den Heiligen Geist, geschickt. Das heißt, wir übergeben unser Leben nicht an Gott, der fern ist, der weit weg ist, so wie ausschließlich alle anderen Götter in allen anderen Religionen, sondern wir haben einen Gott, der uns näher ist, als wir ahnen können. Wir haben einen Gott, der heute lebt, der jetzt hier ist und der jeden Schritt und Tritt bei mir dabei ist. Das bedeutet nicht, dass unser Leben immer leicht wird, dass uns alles gelingt oder wir immer Erfolg oder keine Angst mehr haben müssen. Aber es bedeutet, dass wir jemanden haben, der über allem steht, der mich liebt wie niemand anders, obwohl er weiß, was ich falsch mache. Und es bedeutet, dass eben für mich jetzt die rechte Seite gelten darf. Meine Identität, wer ich bin, wird bestimmt von dem, was Gott für mich getan hat. Es spielt keine Rolle, wie gut ich in irgendwas war oder wie schlecht. Deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott über dich sagt, nicht die Leute oder du selber. Dein Glaube über dich selber bestimmt, wie du dich verhältst. Diesen Satz übrigens, da könnt ihr Psychologen dazu fragen, das stimmt. Es gibt eine Geschichte von einem Mann, der hat gedacht, er wäre tot. Und der hat sich auch so verhalten. Der hat gesagt, der ist zum Psychologen gekommen und hat gesagt, ja, ich bin tot. Und dann sagt der Psychologe, das kann gar nicht sein, Sie sind ja hier. Ist egal, ich bin trotzdem tot. Okay, gut. Lesen Sie mal diesen Satz in dem Buch. Da stand, Tote bluten nicht. Und dann hat er den Mann mit einer Nadel gepikst und er hat das Bluten angefangen, logisch. Glaubt ihr, der Mann hat nachher seine Meinung geändert, hat gesagt, ja, ich lebe trotzdem, stimmt, ich lebe ja. Der Mann hat gesagt, das Buch ist falsch. Das ist eigentlich, also eigentlich ist es traurig, ist eigentlich nicht zum Lachen, aber es ist doch irgendwie auch ein bisschen lustig. Aber ihr versteht, um was es geht. Wir verhalten uns so, wie wir von uns denken. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns eben diese Lüge, die der Teufel uns einflößen, weil die vorher für uns gegolten hat, dass wir uns die nicht mehr glauben, sondern uns bewusst machen, was jetzt wirklich für uns gilt. So, jetzt habt ihr alle hoffentlich fleißig getweetet und Fragen gestellt. Aber ich habe gesehen, dass keiner eigentlich was geschrieben hat. Oder haben wir Fragen, Moritz? Drei Stück. Okay. Jetzt schauen wir mal. Okay. Die erste Frage ist, wenn der Teufel uns nicht anklagen würde, könnten wir dann zu Gott, obwohl keine Sünde bei ihm sein kann? Nein, natürlich nicht. Ich meine, das gehört zur Gerechtigkeit Gottes dazu. Ach so, das hat sich jetzt geändert nochmal. Also ich bin gerade bei der zweiten Frage. Natürlich nicht. Aber es ist wichtig zu wissen, wir denken oft, wir kommen mit irgendwas davon und das stimmt nicht. Das war das, was ich euch zeigen wollte. Und dass Gott uns nach seinem Gesetz verurteilen muss. Und die Frage ist auch ziemlich hypothetisch, weil der Teufel klagt uns halt an. Also es ist so ein bisschen, man beißt sich so ein bisschen in den Schwanz, versteht ihr das? Ja. Fakt ist, wir können nicht zu Gott kommen, weil wir sündig sind. Wir sind eben auf der anderen Seite festgehalten, weil das Gesetz diese Barriere dazwischen darstellt. Okay? Ist die Frage beantwortet damit? Kurzes Ja oder Nein? Irgendwer hat die Frage gestellt. Okay, gut, dann nehme ich das einfach mal so an. Warum hat der Teufel Angst vor der Hölle? Weil der Teufel selbst in diesem Punkt, er wird an diesem Ort bestraft. Es ist ein schrecklicher Ort und der Teufel hat einfach Angst davor. Der Teufel hat die Hölle nicht gemacht, sondern Gott hat die Hölle gemacht als Bestrafungsort für den Teufel. Für den Teufel ist die Hölle vorgesehen, nicht für die Menschen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Gott hat die Hölle nicht gemacht, um die Menschen da reinzuschmeißen. Gott hat die Hölle gemacht, weil der Teufel sich gegen Gott selbst aufgelehnt hat. Nur, und das ist das Traurige, dass unsere Welt eben einfach in diesem schwarzen Bereich ist. Und wir deswegen sozusagen die Folge davon tragen müssen. Aber Adam und Eva, als sie aus dem Paradies rausgeworfen wurden, wurde sozusagen die gesamte Menschheit in diese Situation versetzt, wie sie heute ist. Fakt ist, wir leben in dieser schwarzen, auf dieser schwarzen Seite und können nur durch Jesus auf die weiße Seite kommen. Und der Teufel hat Angst vor der Hölle, weil es eben sein Bestrafungsort ist. Und eine Strafe ist kein Spaß. Und deswegen hat er Angst davor. Wenn wir sündlos wären, nicht gerecht sein können, warum kann dann Jesus, wenn er ganz Mensch war wie wir, gerecht sein? Okay. Das liegt einfach daran, dass wir Menschen sind, nur Menschen, und er Gottes Sohn ist, das habe ich vorher gesagt. Wir als Menschen, wir werden in diese Welt hineingeboren, und Jesus wird auch in diese Welt hineingeboren. Und Jesus kennt Gott. Jesus hat eine Verbindung mit Gott. Und die haben wir halt einfach nicht. Ich muss sagen, besser kann ich es auch nicht erklären. Es ist so. Jesus ist Gottes Sohn. Und deswegen ist er sündlos auf die Welt gekommen. Und wir schaffen es nicht. Versucht es halt. Ich meine, es ist sowieso schon zu spät, ihr habt schon mindestens einmal das Gesetz übertreten, von daher ist es eh wurscht. Aber wir kommen da auch nachher nochmal ein bisschen drauf. Wenn wir, weißer Zettel, jetzt bin ich wieder ganz oben, auf der schwarzen Seite sind, sind wir wieder schwarz? Nein, sind wir nicht. Sind wir nicht. Für uns gilt trotzdem das, was ich vorher gesagt habe, die Identität, die Gott uns zuspricht und nicht unser Verhalten, und dazu gehört auch, wenn wir sündigen. Wenn wir Sünde tun, dann ist es falsch, genauso wie vorher. Aber es ist nicht mehr die Sünde, der wir gehören, sondern wir gehören Jesus. Folgendes Beispiel. Angenommen, ihr werdet Waisenkinder und ihr werdet adoptiert. Ihr seid trotzdem, gehört ihr zu dieser Familie, auch wenn ihr euch wieder so verhaltet, als würdet ihr nicht dazu gehören. Das ist jetzt eure neue Identität und die könnt ihr nicht nur durch euer Verhalten ändern. Ist es verständlich? Nochmal ein anderes Beispiel. Angenommen, ihr heiratet einen Prinz, also die Mädchen, die Jungs eine Prinzessin, obwohl, da bin ich mir nicht ganz sicher, was da genauso ist, aber egal. Also, wenn ihr Mädels einen Prinz heiratet, dann seid ihr die Prinzessin. Und ihr könnt nachher trotzdem wieder rausgehen und so tun, als wärt ihr es nicht, aber ihr seid es trotzdem. Versteht ihr das? Und so ist es genauso mit dem schwarzen Zettel und dem weißen Zettel. Wenn ihr da drüben seid, dann seid ihr trotzdem Christen, aber ihr verhaltet euch halt nicht so. Aber das heißt nicht, dass ihr es deswegen nicht mehr seid. Gott ist heilig, ab wann können wir das sein und was bedeutet das? Gott ist heilig, das bedeutet, bei ihm gibt es nichts Falsches. Und wir sind heilig, als heilig erklärt von Gott. Das heißt, Jesus zahlt unsere Schuld und dann sagt Gott, du machst zwar Fehler, aber weil Jesus alle deine Fehler für dich bezahlt hat, deswegen gehörst du zu mir. Und deswegen bist du heilig. Das heißt, ihr seid heilig. Ihr könnt euch alle irgendwo ein Podest errichten und sagen, Heilige, so und so. Weil das seid ihr tatsächlich. Gott sagt, ihr seid heilig. Okay, ich glaube, damit sind wir dann durch. Okay, ja. Okay, ich möchte noch kurz ein paar Sachen sagen für diejenigen von euch, die schon Christen sind. Und das hat auch mit der Frage von vorher zu tun. Wir wissen, dass wir nicht perfekt werden, sondern weiter Fehler machen. Das habt ihr. Also diejenigen, fragt die Leute, die ihr kennt, die Christen sind, wenn ihr selber keiner seid, die machen genauso Fehler und das werden sie euch auch zugeben. Es liegt einfach daran, dass wir Menschen sind. Wir kennen das Gefühl, dass uns Jesus vielleicht doch nicht mehr annimmt, weil wir wieder diesen Fehler gemacht haben. Wir kämpfen oft damit, alte Angewohnheiten hinter uns zu lassen. Und ich sage dir, zweifle nie daran, ob du Christ bist oder nicht, nur weil du sündigst. In dem Moment, wo du Christ geworden bist, hat Jesus dir nicht die Fähigkeit genommen zu sündigen. Das ist wichtig. Aber er hat dir die Fähigkeit geschenkt, aus seiner Kraft, der Liebe und den Respekt ihm gegenüber nicht zu sündigen. Wir haben die Möglichkeit, uns anders zu verhalten. Wir müssen es nicht. Wir gehören nicht der Sünde, sondern wir können Jesus. Befass dich damit, wer du bist und wie Gott dich sieht, damit du auch entsprechend, dich auch entsprechend verhalten kannst und dann, damit das dein Leben bestimmt. Und Gottes Wort und die Bibel dienen dir natürlich weiterhin als Richtschnur dafür. Die geben dir Tipps. Und die Bibel hilft dazu, dass man ein gelingendes Leben lebt. Liebe und respektier es und dein Leben wird besser, als du es je erwarten könntest. Und wenn du an der Vergebung zweifelst, die Jesus für dich getan hat und du vielleicht Schwierigkeiten hast, also wenn du an der Vergebung von Jesus zweifelst, dann darfst du dich daran erinnern, dass Gott dich annehmen muss. Er kann gar nicht mehr anders, weil er gerecht ist. Und deswegen ist jede Schuld, die du oder jemand anders nur tun könntest, von Jesus bezahlt. Und wenn du dich an ihn hältst, bewahrst du dich vor den unangenehmen Konsequenzen, die Sünde auf kurz oder lang immer mit sich bringt. Dein Auftrag ist, diese Botschaft zu verbreiten. Gib die Vergebung von Jesus auch weiter an die Leute um dich herum. Und wenn dir das schwerfällt und es wird einem gelegentlich schwerfallen, dann mach dir besonders bewusst, was er dir vergeben hat und dass er das Unrecht sieht, das dir angetan wurde. Er kennt deine Verletzung und deinen Schmerz. Bring ihn Jesus, wein dich bei ihm aus. Behalt's nicht für dich. Teil's mit ihm, er wird dich trösten, besser als es irgendjemand anders kann. Es kommt oft die Frage, wo ist Gott in dem Leid? Wo ist Jesus in dem Leid? Wisst ihr was? Er hängt am Kreuz. Er hängt am Kreuz für die Leute, die gerade jemand anders dieses Leid zufügen. Genau deswegen ist Jesus mitten im Leid. Die Frage, wo ist Gott in dem Leid, das ich selber erfahre, oder wo ist Jesus in dem Leid, das ich selber erfahre oder andere erfahren müssen? Er ist mittendrin. Ich habe euch hier die Rückseite von diesem Flyer abfotografiert. Und auf der sind ganz viele Verse drauf, die euch zeigen, wie Gott euch sieht. Setzt euch damit auseinander. Schaut euch das an. Lernt es auswendig und sagt es euch vor, wenn ihr euch schlecht fühlt. Weil das ist, wer ihr seid. Ihr seid angenommen, wenn die anderen euch auslachen. Ihr seid in Sicherheit, wenn ihr Angst habt. Und ihr seid bedeutungsvoll, wenn sonst niemand mit euch was zu tun haben will. Und jetzt will ich noch was sagen zu denjenigen, die vielleicht noch überlegen oder die sagen, nee, ich bin noch kein Christ oder ich habe es mir eigentlich noch nicht überlegt oder keine Ahnung, ich schwank noch so ein bisschen. Das Erste ist, sei ehrlich zu dir selbst. Sei ehrlich und mach dir bewusst, wo du stehst. Es gibt keine Möglichkeit, sich in der Grauzone zu bewegen. Es gibt nur schwarz oder weiß und wenn du nicht auf der weißen Seite bist, bist du auf der schwarzen. Und auf die weiße Seite kommst du nur durch eine eigene Entscheidung. Nicht durch deine Eltern, nicht durch deine Freunde, nicht durch gute Taten. Nur durch die Entscheidung, das Geschenk von Jesus anzunehmen. Mach dir bewusst, an was du hängst, was es schwer wird, vielleicht aufzugeben. es gelten plötzlich andere Sachen, andere Prioritäten für dich. Deine Identität wird bestimmt von dem, was du getan hast, hat vielleicht bisher gegolten, und wenn du Jesus annimmst als dein Retter, dann gilt jetzt für dich, sie wird bestimmt von dem, was Gott für dich getan hat. Das ist besonders dann schwer, wenn man Sachen sehr gut kann. Das heißt nicht, dass man sich nicht darüber freuen darf, aber es ist nicht mehr das, was dich ausmacht. Es ist nicht mehr das, was dich bedeutungsvoll und wichtig macht. Das bedeutet auch, dass man seine Prioritäten vielleicht neu ordnen muss. Gleichzeitig muss man auch sagen, wenn du Jesus annimmst als deinen Gott und Retter, bedeutet das, dass er deine Identität bestimmt. Nicht dein Erfolg in der Schule, nicht deine Beliebtheit bei Freunden, nicht deine Coolness, nicht deine Stärken, aber auch nicht deine Schwächen sind und nicht die Fehler in deinem Leben bestimmen, wer du bist. Bist du dazu bereit, dir von jemand anders sagen zu lassen, wer du bist? Du gibst nicht die Verantwortung für dein Leben ab. Gott ist nicht dafür da, um deine Probleme zu lösen. Dafür haben wir in allererster Linie unsere Mitmenschen und unseren Verstand bekommen. Aber Gott hilft dir dabei. Du kannst zu einem Mensch werden, der unabhängig von Umständen Sicherheit und Ruhe finden kann, weil du weißt, wer dein Leben lenkt. Mach dir jetzt in der Zeit, wo es ruhig wird, Gedanken dazu, überleg dir, ob du das für dich selbst annehmen willst oder nicht. Denk auch an deine Zukunft. Und mit Zukunft meine ich entsprechend schwarz oder weiß. Die Band wird jetzt ein Lied spielen, wo wir ein bisschen Zeit haben zum Nachdenken. Es gibt Stationen, es gibt hier drüben den Tisch mit den Gebetskärtchen. Es gibt da hinten, glaube ich, die Ecke, wo man sich einfach hinsetzen kann und Ruhe haben kann, und ihr bleibt einfach sitzen. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr gerne auch mit den Leuten, die da drüben an der Tür stehen, genau, die mit den Buttons, der Horst und die Judith, genau, mit denen könnt ihr reden. Ihr dürft auch gerne mit mir reden, ich stelle mich einfach gleich dazu. Müsst ihr aber nicht, dürft euch auch irgendjemand aussuchen hier im Raum, den ihr kennt, dem ihr vertraut. Wenn du den Schritt tun willst und sagst, ich will Jesus als meinen Herrn annehmen, dann mache ich dir Mut, mach das mit jemandem zusammen, dass du einfach jemanden hast, der dir vielleicht ein paar Fragen noch erklären kann oder der dir vor allem dann sagen kann, ja, du bist Gottes Kind, wenn es dir vielleicht nicht so gut geht. Ich möchte noch ganz kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du für uns gestorben bist. Und ich danke dir dafür, dass du uns so viel schenkst, dass wir es gar nicht wirklich alles in Worte fassen können. Schenk uns doch einfach wirklich offene Augen dafür, wer wir sind, wo wir uns befinden, und schenk uns den Mut, wirklich auch die Konsequenzen daraus zu ziehen, zu sagen, ich will zu dir gehören, oder zu sagen, es tut mir leid, was ich falsch gemacht habe. Amen.